Ja, treuer Vater im Himmel und geliebter Herr Jesus Christus, auch mit einem offenen Herz in der Haltung von der Anbetung und mit offenen Ohren, wenn wir jetzt auch aufs Wort hören. Wir hören nicht eine Predigt, sondern wir hören gespannt, was du uns persönlich heute willst in unser Leben hinein sagen. Ich glaube, du hast für jedes, was da ist, ein Wort heute. Keins muss leer heimgehen. Du willst uns Nahrung geben und wir danken dir. Dein Wort ist die Wahrheit und es ist so gut. Und erfreut uns auch immer wieder. Lob und Dank. Ich bitte dich, brauche mich jetzt einfach als dein Werkzeug. Ich bekenne gern, dass ich bedürftig bin. Dass ich es nicht kann ohne dich. Und bitte dich um dein Segen und deine Salbung. Zum Reden, aber für auch zum Hören. Wir alle bedürfen die Salbung von deinem guten Heiligen Geist, der uns das Wort auslegt. Lob und Dank dir. Amen. Amen. Ich muss viel daran denken, dass ein ganz grosses Anliegen des Herrn Jesus heute in dieser Zeit ist, seine Braut zu schmücken und schön zu machen, zu reinigen, dass sie ohne Flecken und Runzel ist. Das gilt auch für Ältere, die natürlicherweise Runzeln bekommen, aber geistlich gesprochen natürlich wird er uns einfach für sich wunderschön machen, so wie er auch für uns der Schönste ist und der Liebste, den wir am meisten schätzen. Und das war auch schon Grund vor einigen Wochen, dass ich uns so Anweisungen aus einem Psalm vorgelesen habe, wie entröste dich nicht oder habe deine Lust am Herrn, denn das alles kommt vom Herrn und bringt zum Ausdruck, was ihm an uns gefällt, auch wie er selber ist. Diese Aufträge oder diese Befehle, vor ein paar Wochen haben wir dazu in den Thessalonicherbrief, den ersten, geschaut und haben dort so einige Anweisungen uns zu Herzen genommen. Da ging es vor allem um das Wort, das Gute behaltet. Jetzt sind Anwesende ausgeschlossen, aber vielleicht begegnet ihr ab und zu mal außerhalb der Gemeinde eine Person, die das Schlechte behält. Wenn man anfängt mit ihr zu reden, kommt einfach alles Schlechte heraus. Und so will uns der Heiland wahrscheinlich lieber nicht haben, sondern wir haben uns eben darüber Gedanken gemacht, dass es heißt, das Gute behaltet. Heute kommen wir einmal noch auf einen ähnlichen Gedanken. Ich wiederhole jetzt nur noch diese Kurzanweisungen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ich lese diese Verse 16 bis 24. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Eben uns bewahren. Wir sind dankbar, wenn wir auf dem Heimweg bewahrt werden. Und eine ganz besondere Bewahrung ist dann die auf seine Wiederkunft hin, auf das Ziel hin. Wir brauchen einfach immer Bewahrung. Und heute nehme ich einen dieser Befehle noch heraus, nämlich seid alle Zeit fröhlich. Ich habe mich gefragt, kann man den Fröhlichkeit befehlen? Das ist ein Befehlssatz, oder? Seid alle Zeit fröhlich. Und ich habe festgestellt, jawohl, das geht. Ein alttestamentlicher Prophet, der eigentlich allen Grund gehabt hätte, traurig zu sein oder in Angst zu sein. Er lebt in einer schwierigen Zeit von Angriffen, nämlich Habakuk. Der hat sich selber den Befehl gegeben. Am Schluss seines kurzen Buches, es hört mit einem Psalm auf, endet er mit den Worten, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Bei allen Unerfreulichen hat er sich gesagt, so ich will fröhlich sein. Warum denn? Weil das einfach lustiger ist. Weil es zu seinem Gott passt. Gott hat ihm ja doch gesagt, weißt du, warte nur noch darauf, das Wort wird sich erfüllen. Da hat er schon Grund, fröhlich zu sein. Er hatte einen Zuspruch vom Herrn. Auch was du als Prophet geweissagt hast, das ist nicht vergeblich. Du darfst darauf warten. Aber alles wird sich erfüllen und alles, was in deiner und meiner Bibel steht, wird sich auch erfüllen. Das ist schon ein Grund, fröhlich zu sein. Ich finde auch Befehle, fröhlich zu sein, schon im Gesetz des Mose. 5. Mose, Kapitel 12, die Verse 5 bis 7. Genau, das ist das Signal, dass wir aufhorchen. Das soll alle Welt auch zur Kenntnis nehmen. Die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, das ist Jerusalem, aus all euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin sollst du kommen. Dorthin sollt ihr bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und eure heiligen Abgaben, eure Gelübdeopfer, eure freiwilligen Opfer und die Erstgeburt eurer Rinder und Schafe. Und ihr und euer Haus soll dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Über alles, was eure Hand erworben hat, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Wer da ein bisschen auf den Zusammenhang hört, überlegt sich also, Moment mal, beim Geben, dann hat man nachher ja weniger, da soll man fröhlich sein. Aber da besteht tatsächlich ein Zusammenhang und schon die Menschen im Alten Testament haben das gekannt. Bekannt ist euch vielleicht der Satz, jauchzet dem Herrn alle Welt. dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Aber wisst ihr, wie dieser Psalm überschrieben ist? Ein Psalm zum Dankopfer. Da ist tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Geben und Fröhlichsein. Und der kommt von Gott. Denn Gott ist fröhlich, wenn er dich beschenken kann, wenn er dich erfreuen kann, wenn er dein Gebet erhören kann. Er freut sich schon darauf, wie du dich freust und wie ich mich freue. Das ist absolut göttlich. Und das darf sich bei uns ein bisschen widerspiegeln. Darum steht auch im Neuen Testament ein Satz, der mich schon manchen Franken gekostet hat, wenn er vor dem Opfer verlesen wurde. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 und 8. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jetzt müsst ihr mal hören, was Paulus gerade noch anhängt. Und da findet ihr wirklich Grund zu sagen, dass man darf eigentlich fröhlich sein, wenn man geben darf. Wir haben vorher von den Zehnten gehört. Und das Volk darf fröhlich sein über alles, was ihm Gott gegeben hat. Also wenn von jemandem der Zehnte jetzt einfach 10 Franken wäre, wahrscheinlich ist es bei den meisten etwas mehr, auch von der AHV. Aber nehmen wir mal an, es wären 10 Franken, da darfst du dich über 90 Franken freuen, die dir noch zur Verfügung stehen, wisst ihr? Und das Volk freute sich über alles, was ihm der Herr gegeben hat, dass sie fähig waren, Zehnten zu bringen. Und eben nach diesem Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, schreibt Paulus, mein Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ich habe jetzt extra die Finger aufgestreckt. Ich bin auf 7 Ausdrücke gekommen, die einfach sagen, alles, 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 alles schenkt euch der Herr. Und darum darf ich auch ein fröhlicher Geber sein. Auch die Feiertage sollten fröhlich sein. Zu den Festen hat Gott Fröhlichkeit befohlen. Ich lese jetzt einmal eine Anweisung zum Laubhüttenfest. 4. Mose 10, 10. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen. Jetzt bin ich eins verrutscht, ich müsste 3. Mose 23, 40 lesen, aber das hat jetzt eben auch gesagt, an euren Festen sollt ihr fröhlich sein, aber 3. Mose 23, 40, ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige, ist das schon fast ein bisschen prophetisch auf den Palmsonntag. Von Laubbäumen, aber sie haben ja Hütten draus gebaut und hatten sich erinnert, dass sie in Zelten unterwegs waren in der Wüste auf dem Weg in die Freiheit. Also, und jetzt, ihr sollt 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. vor dem Herrn, von dem es heißt, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten. Ewiglich, es passt einfach zu Gott, fröhlich zu sein. Und so wird uns auch im Neuen Testament Fröhlichkeit befohlen. Wie ich es jetzt gelesen habe im Thessalonicher Brief, seid alle Zeit fröhlich, und eigentlich, was sonst noch dort steht, das sind gerade so Schlüssel zur Fröhlichkeit. Eben das Gute behalten. Oder seid dankbar in allen Dingen. Habt ihr schon einen dankbaren Menschen getroffen? Kommen euch welche in den Sinn? Hoffentlich seid ihr selber. Habt ihr schon einen Dankbaren gesehen, der missmutig ist? Das geht nicht. Oder ein Geizkragen, einen fröhlichen Geizkragen, weil wir es vorher schon so im Zusammenhang hatten. Also ich habe nicht den Auftrag, eine Predigt übers Geben zu halten. Ich kenne eure Kasse nicht, ich sehe einfach, dass ihr diesen wunderschönen Saal euch auch leisten dürft und vieles andere mehr. Einen fröhlichen Geizkragen. Ihr lacht einfach, weil das nicht geht. Und eben dankbar sein und so. Und beim Satz, freut euch in dem Herrn alle Wege, schreibt der Paulus auch ganz viele Dinge. Also es wäre schade, würde man nur Philipper 4,4 einfach kennen. Und ja, das kann man als einen Vers aufhängen. Aber es ist schon gut, wenn man das ganze Kapitel liest. Zuerst ermahnt er zwei Schwestern, sie sollten nicht zanken miteinander. Sie sollten sich wieder vertragen. Er ermahnt aber vor allem den Leiter, ihnen beizustehen, eines Sinnes wieder zu werden. Und wenn das die beiden hörten, sie wurden mit Namen genannt, Evodia und Syntyche, dann hatten sie schon einen Grund, fröhlich zu sein. Paulus, dieser maximale Kämpfer fürs Evangelium, nennt die zwei Namen und sagt, die haben mit mir gekämpft. Eine Anerkennung. Es muss geschrieben werden, dass man ihnen jetzt helfen muss, wieder auszukommen. Es kann gerade bei Kämpfern manchmal vorkommen, dass sie aneinander geraten. Vor lauter Kampfgeist, dass sie die geistliche Waffe auf den Falschen richten. Das kann ja schon sein. Aber dann schreibt er aber, sorgt euch um nichts. Und ähnlich wie betet ohne Unterlass, sagt er, in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und dann eben das Gute behaltet. Denkt an Sachen, die ehrbar, wahrhaftig, gerecht, liebenswert, tugendhaft sind, lobenswert. An solche Sachen müsst ihr denken. Und das macht froh. Ich möchte aber, wie das vielleicht schon ein bisschen angeklungen ist, unbedingt darauf hinweisen, auf etwas, was ich als junger Mensch, als sehr junger in den 60er, dann in den 70er Jahren und noch einige Zeit mir nicht so vorstellte. Nämlich, dass Gott ein fröhlicher Gott ist. Wir wollen nicht vergessen, auch immer wieder die Heiligkeit Gottes zu betonen, seine Gerechtigkeit, dass er der ist, der das Sagen hat. Und doch Davon hatten wir einen Eindruck, schon in jungen Jahren. Aber wir sollen nicht mehr meinen, Gott schaue auf die Erde und er schaue mich an mit grimmigem Blick, weil ich eben nicht immer alles richtig mache. Er sei zornig oder wütend. Ich lese uns eine Passage aus einer Zeit, der Herr redet da in der Ich-Form. Und zur Zeit der Propheten, sicher auch des Propheten Zephania, hätte Gott Grund gehabt, über sein immer wieder mal halsstarriges Volk zornig zu sein und es mit Stirnrunzeln zu betrachten. Aber in Zephania Kapitel 3, in den Versen 16 und 17, redet er: Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Es soll ihnen gelingen, das ist unser Segensgebet auch heute, dass es Zion und ganz Israel gelingt, die letzten Gefangenen wieder frei zu bekommen, in gutem Zustand. Ich weiß, weltweit beten viele dafür und auch ihr. Der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Hey. Als Gott am Berg Sinai redete, empfand das Volk, es hätte gedonnert. Und sie bekamen Angst und sagten zu Mose: Sage dem Herrn, er solle mit dir reden, dann kannst du es uns sagen, das ist uns zu unheimlich. Aber kannst du dir das vorstellen, wenn Gott nicht nur einfach das Gesetz mitteilt, sondern jauchzt? Ich bin dankbar, wenn ich das dann mal mit meinem neuen Leib hören darf, dass ich da neue Ohren habe. Und vielleicht alle, die schon mal irgendwo in einer Anbetung drin waren, den Eindruck hatten, das war jetzt aber ein bisschen sehr laut. Also freut euch, ihr werdet neue Ohren haben, wenn es soweit ist, dass es dann hört. Aber er ist mit Jauchzen fröhlich, das muss etwas Gewaltiges. Da muss die ganze Schöpfung erbeben, wenn Gott jauchzt. Aber nicht ein zerstörerisches Beben. Das sind Schallwellen, du liebe Zeit. Da ist ein Überschallknall unserer Flugzeuge entdeckt dagegen. Ja, er wird jauchzen. Dann hat Jesus auch von Freude im Himmel geredet. Ihr wisst, in welchem Zusammenhang, als er davon redete, dass sein Hirt das eine von seinen 100 verlorenen Schafen gefunden hat wieder. Eines von 100. Aber er hat gesagt, der freut sich über dieses eine Schaf mehr als über 99. Und im Himmel ist Freude. Es wird Freude sein im Himmel. Es ist gut, wenn wir unsere Vorstellung vom Himmel ein bisschen schärfen. Dass das ein fröhlicher Ort ist, bei diesem jauchzenden Gott. Freude im Himmel, bei den Engeln Gottes. Und Jesus hat schon prophetisch auch über das Endgericht geredet wo dann Menschen vor ihn treten und sie haben Gaben gehabt und haben damit gearbeitet, einer nicht, aber zwei andere haben das eingesetzt und Gewinn gemacht. Und was sagt der Herr diesen Guten? Recht so. Ich zitiere jetzt Matthäus 25, 21. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein in den Himmel. Geh ein zu deines Herrn Freude. Natürlich ist das im Himmel, aber dort ist Freude. Dort ist Freude. Und wir müssen nicht warten, bis wir dort sind, eben. Denn das Wort Gottes zeigt uns immer, wie wir heute schon uns freuen können. Ich habe vom jauchzenden Gott Vater geredet. Die Bibel sagt das auch mal von Jesus. Ihr seht diesen Satz da vorne. Da kamen die Jünger zurück und waren natürlich absolut glücklich und freuten sich, dass es ihnen wirklich gelungen ist, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und Herr Jesus hatte nichts dagegen, dass sie sich darüber freuten. Aber er sagte ihnen einen viel wichtigeren Grund. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Aber gerade in Lukas 10, 21 steht dann auch, dass sich Jesus gefreut hat. Grund seiner Freude war dort, dass er über seine Jünger blickte, eben die, die jetzt fröhlich zurückkamen und dachten da, keiner von denen ist an der Uni gewesen, keiner von denen war am Gymi. Ah, es wird mal natürlich ehemalige Gymnasiasten und Uni. Absolventen im Himmel haben, ganz sicher, aber Jesus hat gesagt, keiner von denen, das sind Fischer, die sind verachtet, Zöllner, die sind verhasst und eigentlich Menschen, die in der Gesellschaft nichts gelten, aber die lernen jetzt von mir und lernen vom Reich Gottes und Jesus weiß schon, die werden das dann auch mal ausbreiten in alle Welt. Und Jesus freute sich im Heiligen Geist und rief, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Und für unmündig könnte man oft auch Demütigen einsetzen. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Und ich habe aber eine Bibelübersetzung, da heißt es nicht einfach, Jesus freute sich. Das heißt, Jesus frohlockte im Heiligen Geist. Also das ist also dann schon das gleiche Level, wie wenn der Vater jauchzt. Das muss so eine Freude gewesen sein. Schade, dass der Heiland an Kirchenfenstern oft so traurig wirkt oder wenn er irgendwo dargestellt ist. Aber wir haben einen freudigen, fröhlichen Heiland. Darum kann er auch Freude geben. Er könnte uns doch nichts geben, was er nicht selber hat. Aber er gibt uns gerne Freude und zeigt uns den Weg. Und was eben der größte Grund zur Freude ist, habe ich schon da eben projiziert. Und das ist heute ein bisschen der Kern jetzt. Nicht jetzt in erster Linie das Geben, sondern dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Ich bin jetzt in meinem persönlichen Bibellesen im Buch Esra angekommen. Und da gibt es eine Liste, da stehen die Namen derer, die aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Ich muss euch bekennen, ich habe das nur so überflogen. Habe geschaut, hat es vielleicht irgendwo eine Fußnote, tritt der oder der irgendwo anders in der Bibel noch auf, aber habe nichts gefunden. Kann man sich denn über so einen langweiligen Abschnitt freuen? Ich habe mich gefreut darüber, wie genau Gott Buch führt. Und ich bin sicher, dass das Buch des Lebens genauso gewissenhaft geführt worden ist. Wie viele ihn, Jesus aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und wer von Gott geboren ist, ist auch Erbe im Reich Gottes, ist Bürger im Himmelreich. Paulus hat es geschrieben, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und jedes, das Jesus angenommen hat, jawohl, das ist ganz gut, dass das Signal immer bei ganz wichtigen Sachen kommt. Jedes, das Jesus angenommen hat, soll nicht daran zweifeln, dass sein Name in diesem Buch eingetragen ist. Die Bibel nennt uns, außer dass wir Jesus ins Herz aufnehmen, das bedeutet auch, dass er sich in unserem Herzen auf den Thron setzen darf, auch unser Freund wird, unser Bruder, unser Herr. Aber die Bibel betont, dass jedes, das ihn aufgenommen hat, Erbe ist im Reich Gottes und eben auch Bürger. Das ist wirklich ein Grund zu frohlocken oder zu jauchzen. Da darf man sich wirklich freuen. So hat Jesus die Jünger korrigiert. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich muss auch noch an David denken. Er hat mehr als einen Bußpsalm geschrieben. Aber im Psalm 32 erfahren wir, dass er seine Sünde verschweigen wollte. Und es ging ihm richtig schlecht. Er sagt, seine Beine seien verschmachtet vor täglichem Klagen. Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem er sagt, da bekannte ich dir die Schuld meiner Sünde. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und am Schluss kann er aufrufen, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, ihr Frommen. Das ist eine riesige Freude. Wir kennen 1. Johannes 1, Nein. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da ist nichts mehr vorhanden, das uns den Weg in den Himmel verwehren dürfte. Alle Ungerechtigkeit ist weg. Jetzt habe ich noch gesagt, dass es eine Bedingung gibt. Jesus hat gesagt, bleibet in mir. Ich verkündige das so gerne. Gott reut es nicht, dass er dich erwählt hat. Du und ich, wir können es nicht erklären, warum gerade ich. Warum? Aber es gereut ihn nicht. Und er wird das nicht rückgängig machen. Aber man kann abfallen, man kann den Herrn verlassen. Darum hat er so viel auch gesagt, ihr müsst einfach in mir bleiben. Ich könnte aus Unachtsamkeit oder aus Gleichgültigkeit Distanz zu ihm bekommen und nicht mehr in ihm oder an ihn angeschlossen sein. Er sagt auch, man solle in den Versammlungen bleiben. Oftmals, wir haben doch ziemlich lange eine Versammlung leiten dürfen in Zürich und Menschen haben uns verlassen. Das hat zwar ein bisschen wehgetan, wenn sie dann in eine andere Gemeinde gingen, aber dann haben wir gesagt, ja, Hauptsache sie gehen und sie sind noch einfach mit Glaubensgeschwistern zusammen, können austauschen, könnte Ermahnung stattfinden, aber verlasst eure Versammlungen nicht. Das geht manchmal Hand in Hand mit einem nicht mehr ganz in Jesus bleiben. Es kann aus Unachtsamkeit oder Gleichgültigkeit geschehen. Darum wollen wir dem Herrn immer sagen, Herr, bewahre mich in dir. Und wenn immer man Abendmahl feiert, steht da die Verheißung, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist im Johannes Kapitel 6. Also, Grund zur Freude ist einfach reichlich vorhanden. Ich meine, also das meine ich nicht, das weiß ich. Man soll die Bibel nicht lesen, ohne zu bitten, dass Gott durch den Heiligen Geist das Wort aufschlüsselt und erklärt und ins Herz redet. Aber wenn man das tut, vielleicht eine Seite oder eine halbe oder etwas mehr, dann kommt man nicht weit mit Lesen, bis man einen Grund zur Freude findet. Und Grund zur Freude ist nur schon, dass man etwas versteht. Es ist, als würde man die Stimme des Heilandes hören oder des Vaters, wenn man das Wort liest. Es sind seine Worte. Die sind Geist und sind Leben. Und wenn man die liest, dann, allein das ist schon eine Freude und man weiß ja, ich gehöre ja zu seinen Schafen. Ich verstehe etwas ohne Theologiestudium, aber mein Lehrer, der in euch ist, der ist größer und der wird euch alles lehren und euch in alle Wahrheit führen. Das ist so gewaltig. Also, wir haben wirklich sehr viel Grund zur Freude, denn Jesus hat gerufen, so jetzt habe ich einen Anfang gemacht, nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. vollbracht, vollendet. Darum können wir nicht schöner sein und der Herr jauchzt, wenn er dich anschaut. Ihr habt die Bedingung gehört. Ich meine einfach Leute, die in einen Gottesdienst kommen, haben das vermutlich getan, aber ich höre immer wieder, es könnte Menschen geben, die jahrelang in einer Versammlung geben und nie den Herrn Jesus als ihren Herrn angenommen hätten. Sollte das irgend bei jemandem der Fall sein, es ist dringend, dann würde ich sagen, lieber heute als morgen. Und auch wir, die wir da dienen am Wort, aber auch jedes Wiedergeborene da drin, würde gerne jemandem helfen, diesen Schritt in die Gotteskindschaft zu tun. Oder wenn es jemand auf CD hört, verschenkt oder wo auch immer, oder dass er eine Person sich sucht, die eben schon von Neuem geboren ist, Jesus im Herzen hat und liebt. Gerne hilft jedes von uns, jedes Wiedergeborene von uns einem anderen zu diesem Schritt und begleitet es. Mein Schlusssatz heißt einfach, in Anlehnung nochmals an den projizierten Vers, Lukas 10, 20. Wenn ich täglich am besten und immer wieder an meine Erlösung durch Jesu Blut denke, dann entsteht eine immer größere, immer bleibendere Freude. Und es wird mir immer leichter fallen, fröhlich zu sein. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Ja, danke, lieber Vater im Himmel. Und Herr Jesus, dir danke ich, denn du hast es erlitten, aber auch der Vater hat gelitten, als er zuschauen musste. Manchmal ist das Zuschauen fast schlimmer als, ja, wenn man selber Kopfweh hätte. Aber danke ganz, ganz herzlich für unsere Erlösung. Und das hast du getan, Vater, und du, Sohn, aus Liebe. So sehr hat uns Gott geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Also, der Herr segne dich von ganzem Herzen. Ja, er kann nur von ganzem Herzen segnen und lieben und handeln. Er behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden, und bei uns heißt es immer noch, der höher ist als alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben, und alle sagen Amen. Jawohl. Gott befohlen, auf Wiedersehen, so Gott will, im Mai wieder. Wenn wir wieder da sind, dann ist dann der Frühling voll dran, schon vorher. Schön war es bei euch, komme immer gerne.